Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 666 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle, die zuhören und ich hoffe, es sind wieder viele. Ja, es tut mir leid, dass die letzte Folge ausfallen musste. Das heißt, sie ist ja nicht ausgefallen, nur verschoben, denn heute ist ja dann die letzte. Ich bedanke mich für die vielen Zuschriften und die vielen Leute, die Verständnis dafür gezeigt haben, dass ich eben aus sehr persönlichen Gründen diese Folge nicht produzieren konnte. Und es ist richtig, ich werde nicht darüber sprechen, was die Gründe waren. Die sind zu persönlich und zu, naja, vergessen wir es. Ich will weitermachen wie bisher. Das ist so gewünscht und ich freue mich, dass ich so viel aufmunternde Zuschriften bekommen habe. Ich habe mir heute ein paar Themen ausgedacht. Naja, sie fliegen mir ja eigentlich zu. Und ich hoffe, sie finden Interesse. Ich weiß, es ist nicht immer alles für jeden dabei. Aber wo ist denn das schon? Es gibt ja auch Leute, die sortieren den Speck aus der Erbsensuppe raus. Das muss man machen. Das gehört zum normalen Leben dazu. Aber was soll das Gelaber? Ich fange einfach mal an. Wir werden am Donnerstag diese Woche, also am 8. Dezember 2022, einen bundesweiten Alarm hören, bekommen. Wir werden alarmiert werden, sofern wir alarmiert werden. Und zwar, ich habe es ja schon mal im Audiocast gesagt, dass es vollkommenes Unverständnis bei mir darüber vorherrscht, dass die Funktion des Cell-Podcasts, das heißt diese Zellennachrichten über unser Mobilfunknetz, die ja im Standard implementiert ist, nicht genutzt wird für Benachrichtigungen, weil es laufen ja nun unglaublich viele Leute mit Dattelfonen rum. Und da braucht man keine Sirenen und kein Radio. Wer hat denn schon ein Radio dabei, wenn er unterwegs ist? Gut, im Auto wahrscheinlich, obwohl ich hab's nicht an, höchstens für Verkehrsnachrichten, weil das Gelaber geht mir derart auf den Senkel mittlerweile. Das geht einfach nicht mehr. Und Musik, die mit Kreichen und Quietschen und Schreien da herkommt, wenn ich Auto fahre, die mag ich auch nicht. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Jetzt soll also diese Funktion unseres Mobilfunknetzes, die vom Anfang an im Standard implementiert war, genutzt werden, zusätzlich zu allen anderen Sachen, wie Sirenen, wenn sie denn funktionieren und so weiter, um uns Tests zu warnen. Das ist also keine echte Warnung. Ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo der Test durchgeführt wird, passiert nichts anderes. Sondern das ist einfach nur der Versuch, mal zu gucken, funktioniert denn das wenigstens bei uns in Deutschland? So, die Mobilfunkbetreiber von alle in Deutschland, also die Telekom, Telefonica, das ist diese Sauerstofffirma da, O2 und Vodafone. Die werden also am Freitag per SMS über diese Katastrophentestwarnung per Cell Broadcast informieren. Das heißt, man muss nichts tun, man muss keine App installieren, man muss überhaupt nichts tun. Das kommt einfach über das Netz, ob wir wollen oder nicht. Ist ja gut so. So, und wie gesagt, also am 8. Dezember soll das passieren. Voraussichtlich, so gegen 11 Uhr, sagt man, kommt diese Warnmeldung. Bei dieser Cell-Broadcast-Technik wird über die Provider eine Textnachricht an alle Mobilfunktelefonbenutzer verschickt, an alle Geräte, die zu dem Zeitpunkt sich in der betreffenden Funkzelle aufhalten. Und das ist auch noch das Besondere. Man kann hier Funkzellen adressieren. Ich kann also eine solche Warnung zum Beispiel nur in Bonn oder in Bereichen von Bonn aussenden und in Staugustin zum St. Augustin, Entschuldigung, ich denke nur immer dran, wenn ich da durch war, zum Beispiel nicht. Aber diese Funktion muss natürlich geplant und gesteuert sein. Aber das ist ja auch so der große Vorteil daran. Was nützt es mir, wenn in Bonn Hochwasser ist und dass ich in Hamburg die Leute verrückt mache? Also das wäre eine schöne Sache, wenn es denn so funktioniert und nicht irgendwelche Sachen wieder dazwischen kommen. Also keine Panik. Diese Technik, die man hier für diese Katastrophenwarnung nun endlich mal nutzen will, die sollte meiner Meinung nach das Beste sein, was wir machen können, um die Bevölkerung allgemein gezielt, geografisch ausgesucht zu benachrichtigen über irgendwelche Dinge, die passiert sind und die unglaublich wichtig sind. Dann haben wir noch etwas. Vor 38 Jahren, am 20. November 1985, hat Microsoft heißen die ja, der darf man ja nicht übersetzen, mit der Version Windows 1.0 versucht, die Welt zu beglücken. 1.0, das war im Grunde genommen ein Programm, welches unter DOS lief. Und da so ein bisschen Grafik gemacht hat. Sehr rudimentär. Es war ein Anfang, wie viele Dinge, die anfangen. Sehr, sehr einfach. Aber es war etwas. So, das war also kein Betriebssystem, sondern wirklich nur ein Programm, welches die DOS-Oberfläche benutzt hat und sich da drauf gesetzt hat. Unten drunter, alles lief nach wie vor über DOS. 1983 wurde es bereits vorgestellt auf der COMDEX. Und da haben die Leute geguckt und gesagt, okay, mal sehen, was das ist, was passiert. Aber Microsoft hat daran festgehalten und hat es kontinuierlich weiterentwickelt. Damals musste man 99 US-Dollar dafür bezahlen. Ich meine, wenn man sich heute überlegt, was sie heute in Euro für ihr Kram da haben wollen, das ist schon ein Witz. Aber nur damals waren 99 US-Dollar auch eine ganze Menge Geld. Und es war nicht der große Knaller, also nicht der Verkaufserfolg überhaupt. Denn kommerziell war es überhaupt kein Erfolg. Dazu haben viel zu wenig Leute das gemacht. Und man wusste ja gar nicht, wofür braucht man das denn überhaupt. Von diesem Windows 1.0, da gab es einen ganz, ganz einfachen Dateimanager, über den man ausführbare Dateien auswählen und starten konnte. Und dann konnte man unterschiedliche Dokumente in verschiedenen Fenstern anzeigen, aber nicht wie heute überlappende Fenster, sondern die wurden nebeneinander angezeigt. Sowas wie Überlappungen und hintereinander und sowas gab es überhaupt nicht. Die Taskleiste, auch die war sehr rudimentär bereits damals vorhanden und die Bedienung erfolgte mit Tastatur, ist klar, und mit der Maus. Das war unter DOS noch nicht klar. Man konnte zwar teilweise dafür Treiber installieren, dass man auch unter DOS mit der Maus arbeiten konnte, aber das hat entweder nicht funktioniert oder wurde nicht angenommen. Die möglich verfügbare Version, das war dann die Version 1.01. Man hat damals tatsächlich auch schon die ersten Versionen in unterschiedlichen Sprachen auf den Markt gebracht, sogar in Deutsch. In Deutschland wurde die für 340 D-Mark verkauft. Dann kamen natürlich laufend Updates dazu. Das ist ja so ein Merkmal von Microsoft, dass alles abgedatet wird, weil es noch nicht fertig ist, weil es ja erstmal beim Kunden reifen muss, so wie die Bananen. 1987 kam dann Windows 2.0 und das hatte eigentlich gar nicht so viele neue Sachen. Es konnten jetzt aber Fenster überlappend angezeigt werden. Man konnte sie also so übereinander schieben und so, was vorher nicht möglich war. Und man konnte die Größe der Fenster ändern. Das war bei 1.0 auch noch nicht der Fall. Ich erinnere mich dran, das war schon eine fürchterliche Krücke. So, und dann konnte man das Wechseln zwischen den verschiedenen Fenstern schon mit Alt-Tab durchführen. Das war ja eigentlich ein großer Schritt, weil die Variante in Windows 386 auch schon über eine 32-Bit-Technologie auf den 80386-Prozessoren verfügte. So, Word und Excel gab es damals auch schon in einer sehr armseligen Form, auch das ist klar. Dann hat man erstmal sich gekloppt mit Apple. Apple hat Klage eingereicht, weil verschiedene Elemente offensichtlich von Apple geklaut zu sein schienen. Und Microsoft hat dann die Oberflächengestaltung geändert, weil Apple behauptet hat, sie hätten sie vom Mac geklaut und so weiter. Man hat sich also dann, wie üblich in der Branche und in anderen Branchen, gekloppt. Und nur einen kleinen Teil von diesen fast 200 Klagepunkten von Apple bekam Apple überhaupt Recht oder es wurde überhaupt ein Verfahren eröffnet. Und das wurde dann aber erst 1992 entschieden. Und da kam heraus, dass die meisten Elemente auf der Oberfläche nicht vom Urheberrecht geschützt waren. Also in der Hauptsache hat dann Microsoft gewonnen bzw. Apple verloren. So, und es ließ nicht lange auf sich warten. Windows 3.0 kam 1990 auf den Markt und hat dann schon mal eine ganze Menge Neuerungen mit sich gebracht. Setzte immer noch auf DOS auf. Ich musste also erstmal DOS starten. Das wurde aber automatisch gemacht. Und dann wurde Windows obendrauf genagelt. Aber Microsoft sprach dann schon von einem Betriebssystem, was dreist gelogen war. Die Version 3.0, die setzte schon auf verschiedene Plattformen auf. Und man hatte also speziell für die einzelnen Prozessoren unterschiedliche Versionen, was heute eigentlich so nicht denkbar ist. Es wurde auch die Grafikaufgabe dann schon standardmäßig per VGA unterstützt und man hat eine Registry, diese Registrierdatenbank eingefügt, wo dann die Programme sich angemeldet haben, was sie wollen, was sie können, was sie machen, was sie dürfen und so weiter. Windows 3.0 wurde dann aber schon einige Millionen Mal weltweit verkauft und schon nach ein paar Monaten waren die soweit. Und der Verkaufspreis wurde dann aber auf 150 US-Dollar angehoben gegenüber der ersten Version. Also so bis 1991 wurde dann Windows 3.0 25 Millionen Mal weltweit verkauft. Die Diskette als Installationsmedium, das waren dann immer so 3,5 Zoll Disketten, am Anfang auch noch 5,25. Das waren immer schon Stapel, bis man das dann in den Rechner geschoben hatte. Das dauerte, man kam sich vor wie ein Disc-Jockey. Und man hat aber dann als Installationsmedium schon die CD-ROM eingeführt. Das war dann Windows 3.00a. Und ja, das war dann einfacher. Es hat genauso lange gedauert, denn die Zeiten, wie man die Disketten gewechselt hat, spielten bei der Installation keine Rolle. Das waren immer Stunden, bis so ein Betriebssystem installiert war. Anfang 1992 kam dann Windows 3.1. So, und das war eigentlich der Anfang des richtigen Betriebssystems, denn Windows 3.1 hat dann Soundkarten unterstützt. Das war vorher nicht der Fall. Da musste man extra Treiber installieren und wenn man Glück hatte, hat es auch funktioniert. Bildschirmauflösungen konnten dann bis zu 32-Bit Farbtiefe haben und das war also der große Sprung. Und Windows 3.1 war netzwerkfähig von sich aus. Vorher musste man unter DOS noch Treiber installieren und musste fürchterliche Umwege machen, wenn man wirklich einen netzwerkfähigen Rechner haben wollte. So, und dann mit Windows 3.1 hat Microsoft auch gemerkt, dass es Softwarepiraten gibt und die haben also dann die Windows-Disketten und CD-ROMs kopiert und verkauft und damit Reibach gemacht. So, und dann hat Microsoft ein Hologramm auf die Installationsmedien draufgedruckt, die als Echtheitszertifikat dienen sollten. Aber ich habe selbst nichts davon gehabt. Microsoft hat damals aber schon so eine Prüfung durchgeführt, mit alternativen tiefen DOS-Versionen. Da gab es zum Beispiel DR-DOS. Und dann sollte Windows sich deaktivieren, wenn es gemerkt hat, dass nicht die richtige DOS-Version darunter lief. Meist ist aber auch nur abgestürzt. Aber Das sind eben so Entwicklungsschritte, die nervig und aus heutiger Sicht nur lustig waren. Schon im November 1993 erschien Windows 3.11 und das war Windows für Workgroups. Und damit wurde diese Netzwerkfunktion, die bei 3.1 so im Hintergrund lauerte, nun offiziell bekannt gemacht. Und man hatte dann Möglichkeit, direkt aus Windows 3.1.1 auf das Internet zuzugreifen. Das war der Überhammer für die Masse, die nicht selbst basteln wollte. Man konnte es einfach über das TCP-IP-Protokoll. Wurden dann aber auch die 3.1er-Versionen nachinstalliert. Das heißt, man konnte also dann die vorhandene Version auch updaten. Man hatte dann Zugriff auf ISDN und DSL, aber wer hatte das schon damals? Und man musste aber einen 386SX oder 386DX-Prozessor in seinem Rechner haben, damit der Kram auch funktioniert hat. So, die Prozessoren von AMD und VIA, die waren also nicht so beliebt bei Microsoft, die liefen am Anfang damit nicht. Dieses 3.11, das lief 15 Jahre lang, also noch bis Ende 2008 und wurde dann gekauft und wurde auch auf neuen Rechnern installiert, eingesetzt. So. 1992 kam aber dann schon Windows NT parallel dazu. Dieser Namenszusatz, der stand für New Technology. Und es wurde vorgestellt in San Francisco. Es war eine Riesenveranstaltung. Und man hat dann gesagt, das sei nun eine modulare Plattform. Und mit einer größeren Stabilität, denn Abstürze von Windows waren an der Tagesordnung, kann man nicht sagen, an der Stundenordnung müsste man sagen. Und dieses Windows NT sollte dann auch auf Serversystemen besser und stabiler laufen. Es gab unterschiedliche Varianten für Serversysteme und es war eigentlich für den Geschäftsmarkt ausgelegt. Mitte 1993, also zeitlich wieder zurück, war mit Windows 3.1 die erste Ausgabe im Handel erhältlich, mit der man quasi auch ohne MS-DOS Windows laufen lassen konnte. NTFS als neues Dateisystem wurde eingeführt und von Anfang an hatte man auch diesen 32-Bit-Kernel schon verwendet. Jo, machen wir mal einen kleinen Schritt. 94, je nachdem wo in der Welt, oder 95 kam Windows NT 3.5 und dann 3.5.1. Diese Versionen brachten im Grunde genommen keine großartigen Änderungen, sondern liefen nur stabiler, meinte Microsoft damals, und haben verschiedene 32-Bit-Anwendungen unterstützt. Übrigens wurde die 3.5.1 auch auf RISC-Systemen mit der PowerPC-Plattform unterstützt. So, dann ging es mit Chicago weiter. Das war der Codename für Windows 95. Das kam im Jahr 94. Und da hat man die Testphase begonnen. Mit mehr als, ich glaube, 20.000 Kunden. Und die haben dann im Grunde genommen getestet, was die Entwickler da auf den Markt bringen wollten. Das wurde in 20 Ländern auf der Welt parallel getestet. Im Februar 95 kam dann die erste Version auch noch als Testversion an weniger ausgesuchte Tester heraus. Und die mussten aber dann an so ein Geheimhaltungsabkommen unterschreiben, dass sie nichts sagen durften darüber. Ich kann mich erinnern, das war unheimlich komplizierter Kram. Und Ende August 95, damals wurde ich noch von Microsoft geliebt, da war der Tom noch da, den es leider nicht mehr, schon lange nicht mehr gibt. Thomas Baumgärtner von der Presseabteilung, ein unglaublich super Typ. Mit dem konnte man wirklich zusammenarbeiten. Ja, Ende August 95 wurde dann die fertige Ausgabe in den Handel gebracht und das war auch der Abschied von den 16-Bit-Versionen. Wir haben eine riesen Marketingkampagne gemacht, waren damals auch im Studio bei uns in Köln im WDR Und wir haben da auch was vorgestellt, hatten mit dem Geschäftsführer damals, dessen Namen ich nicht mehr sagen will, einen fürchterlichen Streit. Aber das war üblich mit dem, der war so streitsüchtig. So, jetzt gab es als erstes ein Multitasking bei einem System, was nicht auf NT basierte. NT konnte das natürlich, aber Windows 3.11 konnte es nicht. So, dann kam die zweite Version, Windows 95B. Da wurden als erstes mal Festplatten unterstützt, die mehr als 2 Gigabyte Kapazität hatten. Und vorher war das ja partitioniert. Man kam ja aus der Diskettenzeit, da waren immer nur kleine Ecken auf der Platte. War also ja schwierig. Es war auch die Oberfläche deutlich überarbeitet worden. Kontextmenüs zum Beispiel gab es dann. Und ein USB-Support, der aber erst in der Version, die ich glaube 95C hieß die, 1997 so einigermaßen funktionierte. Vorher hieß der nur so, ab 97 funktionierte er dann, jedenfalls weitgehend. Dann 96 hat Microsoft den Internetbrowser 3.0 mit dazu geliefert. Und ja, man konnte es bei Microsoft auch herunterladen, dieses Explorer-Teilchen da. Und ja, es hatte also nicht die Bedeutung, so wie wir es heute haben. Aber naja, es war eben etwas von Microsoft. Im gleichen Jahr kam dann aber Windows NT 4.0 auf den Markt. Das hat eine ähnliche Oberfläche wie Windows 95. War also vom Ansehen her bekannter, es war einfacher im Handling und viele Leute, obwohl sie das nicht geschäftlich benutzt haben, sind da auf Windows NT 4.0 umgestiegen. Parallel dazu kam Mitte 98 Memphis, nicht aus Tennessee, sondern aus Redmond, und das war Windows 98. Und das war also ein Nicht-NT-System, quasi der Nachfolger von 95. Und es hatte am Anfang viele Fehler. Viele Leute sind nicht umgestiegen, weil es zu viele Probleme gab. Und dann kam irgendwann Windows 98 SE, Second Edition, also die zweite Ausführung. Da hat man dann die meisten Fehler wohl eliminiert oder umschifft. Aber ich kann mich noch erinnern, 98 auf der Elektronik, auf der Consumer Electronics Show, so hieß das Ding, hat Bill Gates auf dieser Vorstellungsshow, ein Riesenapparat, ein Bluescreen produziert. Da ist das Ding bei der Vorstellung abgestürzt. War natürlich blamabel, aber naja, sie haben es überlebt. 99 kam dann, wie gesagt, die 98 SE-Version. Und USB-Unterstützung war dann erstmals so, dass man sie vernünftig verwenden konnte. Internetverbindung konnte man Verbindungsfreigaben auch von anderen Rechnern dann durchführen. Und ja, das war eigentlich dann ein Betriebssystem, mit dem man arbeiten konnte, wenn es mal gerade nicht abgestürzt war. Windows Millennium, das war das letzte Betriebssystem dieser 90er-Reihe, also 95, 98 mit allem, was da innen dran kam. Und auch der DOS-Linie. Danach gab es darunter kein DOS mehr. Gut, DOS-Box und sowas konnte man noch. Das war die Grundlage für Millennium, war das 98 SE, was auch sonst. Und man hat dann den Media Player 7.0 dazu geliefert. Das war so der Start dieses Media Players in der Öffentlichkeit. Okay, auch da wieder ist man sich treu geblieben. Man hatte am Anfang riesige Stabilitätsprobleme, Abstürze über Abstürze und Ärger über Ärger. Millennium hatte, glaube ich, den schlechtesten Ruf von allen Versionen, die Microsoft auf den Markt gebracht hat. Gut, Windows 2000 hatte eine Beta-Phase, die begann schon 1997 unter der Bezeichnung Windows NT 5.0. Windows 2000 hieß es dann erst ab 1998 und Anfang 2000 kam dann die endgültige Ausgabe für den geschäftlichen Bereich. Ja, dann kostet das Betriebssystem in Deutschland aber schon 800 D-Mark. War ja ein ganz schöner Hammer für die Privatleute damals, nicht erschwinglich, denn damals diese D-Marks, das war mehr als das, was es heute in Euro ist. Und unter Privatanwältern gab es zwar immer diese Fans, die auch sowas gekauft haben, die sich das leisten konnten, aber naja. Die Kunden waren mit Windows 2000 zufrieden, denn es war sehr stabil. Es gab nur wenige Abstürze. Bei Windows XP war das ganz anders. Das lief also noch lange nicht so stabil. Und man hatte so viel Ärger damit am Anfang. Später sollte es sich ja als sehr langlebig herausstellen. Die Nachfolgeversion 2000 hat sich also nur langsam durchgesetzt, wohl auch wegen des Preises. Und dann kam im Juli 2010 das Ende des Supports für Windows 2000. Jo, wie ging's weiter? Die alten Business noch, Windows XP, lief noch weiter, hatte sich mittlerweile ein bisschen bekrabbelt. Also unter dem Codenamen Whistler war das, glaube ich. Und dieser Namenszusatz XP, wer es nicht weiß, das steht für Experience. Das sollte eigentlich darauf hinweisen, dass dieses Teil nun multimediafähig ist. Verstehe ich zwar nicht, aber... Und es gab es in den Varianten Professional, Media Center Edition, Home Edition und später auch als Tablet-PC-Ausführung. Im Jahr 2005 kam dann eine 64-Bit-Variante von XP, die im Prinzip auf dem Windows Server 2003 aufsetzte. Und für Entwicklungsländer gab es funktionell beschränkte Windows XP Starter-Ausführungen. Da funktionierten einige Sachen nicht, sodass man also Probleme hatte, das im professionellen Bereich einzusetzen. XP hat als erstes diesen NT-Kernel im Privatkundenbereich eingeführt, der ja im professionellen Bereich schon länger drin war. Und damit lief es eben dann, wie schon gesagt, sehr stabil, als es dann so weit war, vorher nicht. So, Multimedia-Funktionen, Windows Explorer, Anzeige von Bildern, Brennen von CDs. Ja, das ging am Anfang nicht, aber das konnte man dann eben mit dieser Version machen. Und eine Systemwiederherstellung wurde auch damit eingeführt. Das heißt, dass man einen früheren Zustand des Systems, wenn man ihn denn gesichert hatte, wiederherstellen konnte. Hat auch in aller Regel funktioniert. Damit konnte man dann auch, wenn bei einer Installation, Update oder sonst was ein Problem auftrat, tatsächlich dieses Betriebssystem wieder deinstallieren, jedenfalls so weit, dass man einen neuen Installationsversuch starten konnte. Man hat zu dem Zeitpunkt auch NTFS als Dateisystem für den Privatanwender eingeführt. Und eine Windows Firewall, sowas gab es vorher auch nicht. Die kam dann mit dem zweiten Service Pack in einer Version, die man auch so nennen konnte. Vorher war es also mehr als schrecklich. Die Nutzer, die blieben dann bei diesem XP, auch als Windows Vista eingeführt wurde. Die meisten haben gesagt, nee, was soll das, läuft jetzt, was soll ich jetzt wieder neue Experimente machen. Es waren auch keine großartigen Neuerungen in Vista zu erkennen und dann hat man eben XP weiterlaufen lassen. Das hat Microsoft auch gemerkt und die haben mehrfach die Lebensdauer von XP verlängert. Ich glaube, im April 2014 haben sie dann nach 13 Jahren den Support für XP eingestellt und ich sehe heute noch Systeme, die damit laufen. Ja, Vista. Manche sagen Mister. Damit wollte Microsoft im Grunde genommen so einen großen Schritt tun und eine neue Ära einleiten. Aber erstmal kam es zu massiven Verzögerungen bei der Einführung. Und auch bei Microsoft gab es mächtig Zoff in der Management-Ebene, weil sie alles das, was sie wollten, nicht erreicht haben. Und als es auf dem Markt war, war es nicht das, was der Kunde haben wollte. Ja, technisch gab es im Grunde genommen bei Vista ja auch nicht viel Neues. Das war so ein Marketing-Betriebssystem, nichts Neues, neuer Name, mehr verdienen oder sowas. So, und dann hat man die Benutzeroberfläche Aero integriert und die Darstellung der Benutzeroberfläche beschleunigt. Das war vorher alles sehr langsam. Man konnte also zusehen, wie er die Pixel aufgebaut hat, fast jedenfalls. Animationen bei Programmfenstern hat man dann eingeführt und lauter diesen Kram, den kein Mensch braucht, der nur Rechenzeit kostet. Dann hat man die Windows Sidebar mit Widgets zugenagelt und Mini-Anwendungen und alles diese Sachen. Aber ich war da schon ausgestiegen. Ich habe das dann mehr aus der Ferne betrachtet. Immer wenn wir im Studio waren, habe ich mal geguckt, was die Kollegen da so hatten und hab mich dann meist geschüttelt. Aber man hat schon innerhalb des ersten Jahres über 100 Millionen Lizenzen für Vista verkauft. Heißt nicht, dass es auf so vielen Rechnern installiert war, sondern es waren ja auch viele OEM-Lizenzen dabei. Aber viele haben vor allen Dingen im Privatbereich, aber auch Unternehmen schon auf Vista einfach übersprungen, man verzichtet, weil man keinen Sinn da drin sah. Dann hat man Windows 7 angekündigt. Das kam 2008, deswegen 7. Aber das sind die üblichen Verzögerungen gewesen. Ich meine, Windows 3 hat ja auch 3 Jahre gedauert, bis es auf den Markt kam. Und ich glaube, im September war es, kamen die ersten Vorabversionen. Damals habe ich noch eine bekommen, habe es aber nicht installiert. Und dann 2009 hat Microsoft dann auf breiter Basis die Beta verteilt. Die war kostenlos. Teilweise haben die dann wegen Überlastung ihres Servers quasi den Server vom Netz genommen, haben gesagt, jetzt könnt ihr die nicht mehr kostenlos laden. So, und das war dann bis Ende des Jahres 2009 so, dass man warten musste, wenn man sowas beim Händler bestellen wollte und kaufen wollte. Gut, Windows 7, was war neu? Die Taskleiste, und bei der konnte man nun alle Fenster eines Programmes über das Programmsymbol erreichen. Interface konnte man sagen, war deutlich verbessert worden. Der Zugriff auf häufig genutzte Dokumente war schneller möglich. Touch-Optimierung und Multi-Touch-Systeme und so weiter. All das war in Windows 7 dann möglich. Microsoft hat immer behauptet, dass Windows 7 gut angenommen worden ist. Und innerhalb der ersten Jahre wurden bereits 240 Millionen Lizenzen abgesetzt. Also kam man mit einem Marktanteil von 24% nach offiziellen Angaben wirklich in einen Aufwind. 2010 im ersten Quartal wurde dann ein Menü zur Browserauswahl auf Druck der Politik integriert, dass man nicht mehr zwangsmäßig einen Microsoft-Browser nehmen musste. Und im Anfang des nächsten Jahres, 2011, kam dann der erste Service-Pack, der, das weiß ich aber nicht mehr, irgendwas gemacht hat. Aber wie gesagt, da war ich raus. Also noch bis zum Erscheinen von Windows 10 hat man Service Packs und Updates und sowas geliefert und hat dann auch noch den Support für Windows 7 bis 2020 verlängert. Also es hat dann doch den Erfolg gehabt, der Vista immer verwehrt blieb. So, und dann kam Windows 8 als Nachfolger. Das kam Ende 2012 und diese neue Version, ja, hat Microsoft versucht, viele Neuerungen einzubauen, vor allem der Startscreen, der wurde aber nicht angenommen, das war irgendwas Neues und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. und Live-Teils und lauter so ein Kram. Viele haben dann über Umwege und Tricks versucht, die alten Startmenüs, den Startscreen wieder hinzubekommen. Es gab auch Tools, die man installieren konnte. Aber der Versuch von Microsoft, Windows für einen touchbasierten Rechner für die Zukunft auszustatten, der ging erstmal schief. Man hat also eine ganze Menge Hardwarepartner gehabt, die diese Tablets mit dem neuen Betriebssystem ausgestattet haben, aber wie gesagt, es kam einfach so nicht an. Die auf der ARM-Technologie aufgebauten Rechner, die haben dann Windows RT verwendet. Das war der Versuch, eine neue, Microsoft hat gesagt, Designsprache zu etablieren, die quasi unabhängig von der Plattform die Anwendung überall gleich aussehen lassen sollte. Aber hier war wieder das Problem, dass man keine Integration geschaffen hat zwischen den neuen Applikationen, und so kam das Ding auch draußen im Markt bei den Kunden nicht so an wie gedacht. Windows 8.1, das muss dann Ende 2013 gewesen werden. Das sollte all diese Fehler dann beseitigen, Marketingfehler und technische Fehler. Und man ist auf viele Kritikpunkte eingegangen. Und naja, man ist zum Startbutton und zu der alten Taskleiste zurückgekehrt und hat dann nachgegeben, weil die Kunden den Kram nicht haben wollten. Und es hat also dann vielleicht noch nicht mal ein Jahr gedauert, bis Windows 8.1 Windows 8 abgelöst hat. Und dann hat man den Startbildschirm wieder grundlegend überarbeitet und hat versucht, die alte Performance von vorher, von der Vor-Windows 8-Zeit, so ein bisschen wieder an den Kunden weiterzugeben. Aber auch Windows 8.1 konnte sich gegen Windows 7.0 niemals so richtig durchsetzen. Die Menschen wollten es einfach nicht. So, aus der Not heraus hat man dann Windows 10 geschaffen und hat gesagt, das ist das letzte Windows oder die letzte Windows-Version, die wir auf den Markt bringen. Danach wird es keine neuen Versionen mehr geben, so einen Scheiß zu erzählen. Und das war dann Mitte 2015. Man hat vorher eine ganze Menge Vorab-Versionen in den Markt gepumpt und wollte die Leute da neugierig machen und hat dann ein Windows-Insider-Programm geschaffen, mit dem man also versuchen wollte, den Markt aufzubereiten, wenn das Windows dann in breiter, Windows 10 in breiter Masse verfügbar ist, dass man dann auf ein beackertes Feld stößt. Windows 10 hat dann wieder ein richtiges Startmenü gehabt, nicht dieses nachgemachte von 8.1, und hat so ein klassisches Windows-Startmenü wie früher mit Startscreen und diesen ganzen Kram. Windows 10 hat auch diese Universal Windows Plattform UWP weiterentwickelt, was mit diesem Metro-Design von Windows 8 erschienen war, aber nicht angenommen wurde. Man hat viele neue Funktionen in ein System zusammengefasst, virtuelle Desktops, was Linux schon seit Jahrzehnten hatte, DirectX 12, neuen Browser, Edge war das damals, und hauseigenen Sprachassistent Cortana, ich weiß nicht, wer den nutzt. Und da kam also eine ganze Menge neue Sachen dazu. Man hat also da wirklich einen großen Schritt gemacht. Hier war aber jetzt die Kritik nicht in der Hauptsache an dem Betriebssystem und an den Neuigkeiten, sondern in der Hauptsache, dass man den Kunden aggressiv versucht hat, dieses Windows 10 unterzujubeln. Hier wurden Updates gemacht, die der Kunde nicht haben wollte. Man hat ihm heimlich die Sachen auf den Rechner geschoben. Man hat aggressive Werbung in alten Versionen gemacht. Und was weiß ich nicht, man hat lange dieses Upgrade auf Windows 10 kostenlos gemacht. Und man wurde eigentlich genervt davon. Und naja, man hat eben im Grunde genommen versucht, dieses Windows 10 den Kunden tatsächlich aufs Auge zu drücken. Und wer nicht schnell genug weggelaufen ist, der hat es dann eben auf seinen Rechner. Man musste es dann, wenn man es unerlaubterweise und ungewollterweise auf dem Rechner gefunden hat, deinstallieren, und das war auch gar nicht so einfach. So, und dann hat man halbjährliche Updates gemacht für alle die, die sich nicht massiv genug gewehrt haben und dann Windows 10 auf dem Rechner genagelt bekamen, und hat versucht, das kontinuierlich weiterzuentwickeln, weil es sollte ja das letzte Windows sein. Und dann konnte man nicht sagen, jetzt kommt 11 und 12. Jedenfalls damals hat man sich das noch nicht getraut. Und seit 2015 wurden die dann, glaube ich, halbjährlich veröffentlicht. Und dann hat man irgendwann mal die Version Windows 10 20H1 auf den Markt gebracht, Ende 2019. Dann hat man aber auch diesen halbjährlichen Update-Rhythmus unterbrochen und hat vorher nochmal ein Update gemacht. Dann hat man 2020 ein richtiges, volles Update gemacht und hat die Version dann genannt 20H.1, komisch. Die hatte eine Versionsnummer 2004, obwohl sie 2020 kam, aber naja, ersten Halbjahr 2020 kamen dann wieder kleine Änderungen da dran am Desktop und so weiter. Microsoft hat auch die Systemsteuerung versucht, verständlicher zu machen, nicht mehr so komplex, und hat sie auf die Oberfläche gebracht. Man hat auch die installierten Sprachen und Wiederherstellung von Windows über die Cloud implementiert. Da gab es noch dann die Unterstützung von Bluetooth 5.1, die wurde auch eingebaut. Bis dahin hat sich also eine ganze Menge entwickelt und getan gehabt, mit den ganzen Problemen, die man hatte, aber Microsoft hat daran festgehalten und festverdient. Und ich glaube, im Herbst 2020 war die Version 20H.2 dann soweit im Markt und lief wohl auch relativ stabil. Die Windows 11 Version 21H1, da hat man dann also dann doch eingesehen, man muss eine neue Versionsnummer bringen. Die kam dann irgendwann im Frühjahr 21, glaube ich. Ja, und seit dem Sündenfall, dass man von der Lüge, das letzte Windows war, hat man das neue Windows dann auch 10.x intern genannt. Und dann hat man Dual-Screen-Support eingebaut und Windows ist dann ziemlich auseinandergelaufen. Die haben alle Trends, die andere Hersteller so gemacht haben, haben die versucht, in irgendeiner Art nachzumachen oder mitzumachen oder mit anzubieten oder sonst was. Windows 11 soll ja nun auch der Weg in die Zukunft sein, vom ersten Preview bis zum heutigen Tag, muss man sagen, dass Windows von den Rechnern auf dieser Welt nicht mehr wegzudenken ist. Ihr Marketing, aggressives Marketing, ist ja nun ziemlich bekannt. Man hat mittlerweile Windows 11 SE als eine abgespeckte Version, könnte man sagen, herausgebracht, die sich speziell an Bildungseinrichtungen und Entwicklungsländer richtet. Und hier wollte man jetzt versuchen, Konkurrenz zu Chrome OS zu werden. Irgendwo gehen da die kreativen Ideen aus. Man macht also das nach, was andere schon gemacht haben. Jetzt zur Zeit, also hier Ende 2022, sollen angeblich auf 15% aller Rechner weltweit Windows 11 Systeme im Einsatz sein. Naja, ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht, aber 15% auf allen Rechnern ist ja nun auch nicht so viel. Wie geht's weiter? Also von Redmond weiß ich, dass Windows den nächsten großen Schritt irgendwann machen wird als PC as a Service. Heißt also, das Betriebssystem nicht mehr auf dem Heimrechner, sondern irgendwo in der Cloud laufen lassen. Man hat also Teile auf den Rechnern, die man dringend und schnell braucht, Aber die Hauptsache und damit natürlich auch alle Updates laufen dann außerhalb des eigenen Rechners. Man nimmt also den Anwender noch mehr an die Leine, gibt ihm noch weniger Freiheiten und naja, jetzt wollen wir mal abwarten, was passiert. Also in der zweiten Jahreshälfte 2023, nächstes Jahr, soll es also ein größeres Update geben. Und da werden wohl schon die ersten Vorläufe dieses Windows as a Service oder PC as a Service zu erkennen sein. Wie es weitergeht, mal sehen. Vielleicht reden wir ja in zwei Jahren zum 40-Jährigen nochmal darüber und sehen dann mal, was Microsoft aus diesem ursprünglichen DOS-Aufsatz gemacht hat. So, an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen. Mit mir sind die Pferde durchgegangen. Wenn ich darüber nachdenke, wie das alles war, wie das anfing, wie oft ich da gesessen habe, Stunden über Stunden, Nächte, um irgendwelche Versionen zu installieren, neue Versionen. Und bei der letzten Installationsdiskette ist der ganze Scheißkram abgestürzt und ich musste von vorn beginnen. Und am nächsten Tag hatten wir Produktion im WDR im Studio und da musste ich diesen Müll dann vorführen und manchmal auch eben nicht geschlafen. Und dann im Studio ist der Mist wieder abgestürzt. Und dann muss man, wir haben ja damals immer 3 Tage produziert für eine halbe Stunde Sendung, muss man sich mal vorstellen. Musste ich dann die nächste Nacht wieder durchmachen. Ich habe einen solchen Hass entwickelt auf diesen Müll. Naja, das ist meine ganz persönliche Sicht. Das ist natürlich ein hervorragendes Betriebssystem. Sonst würden ja nicht Millionen Nutzer weltweit damit arbeiten. Aber bei mir kann das kein Blumentopf mehr gewinnen. So, am Ende möchte ich mich dennoch bedanken bei all den Spendern, die helfen, dass wir weitermachen können in dieser schweren Zeit. Es sind 2 Spender dabei, außerordentliche Spender, die noch nicht mal genannt werden wollen. Auch denen ganz, ganz herzlichen Dank, ihr Unbekannten. Nee, bekannt seid ihr mehr. Und ja, es wäre schön. Ich bekomme immer wieder geschrieben, dass wie das angefangen hat. Ich habe ja in Köln angefangen mit dem ersten Apple Shop in Deutschland in der Lindenstraße in Köln und habe damals als Händler die Gesamthochschule Wuppertal beliefert, die RWTH in Aachen, die Universität zu Bonn, in Köln natürlich auch und viele, viele, viele andere. Und da gibt es so viele, die sich heute melden und sagen, du warst daran schuld. Ich habe damals studiert. Du hast uns damals den Rechner gebracht und aufgebaut und erklärt. Man konnte nicht einfach ein Apple dahinstellen und sagen, hier, mach mal. Nein, das musste schon komplett installiert und gemacht und erklärt werden. Da waren dann eben 20 Studenten dabei. Und viele sind dann gekommen und wollten auch einen haben und hatten kein Geld. Und oft genug habe ich dann gesagt, komm mal, ich weiß ja, wie das ist. Komm, du bist ein ehrlicher Kerl, lass uns das machen. Nicht einmal hat mich einer von denen, denen ich dann geholfen habe, auf Abstottern dann Apple zu kaufen oder so, betrogen. Die waren alle ehrlich und anständig. Also es war eine tolle Zeit. Und wenn einer von denen heute irgendwo in der Firma sitzt, irgendein Institut oder sonst was, vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, dass ihr uns eine größere Spende zur Verfügung stellt, damit wir nächstes Jahr sicher weitermachen können. Wir werden nicht die Produkte, die ihr habt, in irgendeiner Art beweihräuchern. Nein, wir werden ehrlich bleiben und werden keine Werbung machen. Aber es gibt ja vielleicht auch Menschen, die selbstlos sind und sagen, diese Institution Computer Club 2 muss erhalten bleiben. Vielleicht könnt ihr ein kleines Dankeschön bei euren Chefs oder vielleicht seid ihr selbst der Chef oder Inhaber da herausarbeiten und uns dabei unterstützen. Das wäre natürlich toll und ein Dankeschön für das, was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe. So, dann sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche allen ein Weihnachtsfest in Ruhe und Zufriedenheit. Mit Glück und Gesundheit. Macht's gut. Bis nächstes Jahr.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.